Herr Jesus, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Wir haben in der Jugend jetzt schon recht lange Zeit die Bergpredigt durchgenommen. Es ist ein Weilchen her, aber wir haben einfach weitergemacht. Es ist wie so eine Art Predigtreihe. Es waren immer so ein paar Leute dran, die da mitgemacht haben, und irgendwann war ich auch dran und habe den Bibeltext gezogen, Matthäus 9, also kurz nach der Predigt, die Verse 14 bis 17. Das ist ein recht bekanntes Gleichnis und liegt auch zwischen zwei bekannten Geschichten. Da haben wir einmal die Berufung des Zöllners Matthäus, den Jesus aus seinem gut bezahlten Job am Stadtrand wegholt, rein in seinen Herrschaftsbereich, also in Jesu Herrschaftsbereich. Das ist die Geschichte davor. Und danach haben wir die Geschichte von der Heilung der blutflüssigen Frau und die Auferweckung der Tochter des Jairus. Genau, da zwischen rein kommt das Gleichnis vom Fasten und die Gleichnisse vom neuen Flicken und vom neuen Wein. Und ich lese uns den Bibeltext zum Anfang, Matthäus 9, die Verse 14 bis 17. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten. Niemand aber setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid. Denn der Flicken reißt von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Ich muss gleich mal dazu sagen, ich werde öfters was trinken. Ich weiß nicht, wie die anderen Leute das hinkriegen, eine ganze Predigt ohne Trinken auszukommen. In was für einer Situation sind wir hier? Ich habe es gerade gesagt, die zwei Geschichten, die davor und danach sind. Aber wenn wir uns mal die umliegenden Abschnitte anschauen, und das habe ich gemacht, da sehen wir, dass Jesus immer unterwegs war. Wir sehen in Kapitel 8, Vers 23, da steht: Und er trat in das Schiff. Kapitel 8, Vers 28, und als er an das jenseitige Ufer kam. Kapitel 9, Vers 1, und er trat in das Schiff. 9, Vers 9, und als Jesus von da weiterging. Dasselbe nochmal in Kapitel 9, Vers 27. Und in Kapitel 9, Vers 35, das ist dann schon nach unserer Geschichte. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer. Jesus war also die ganze Zeit auf Achse und seine Jünger mit ihm. Und ich denke, das wird auch bei uns, am Abschnitt hier bei unserer Geschichte, der Fall gewesen sein, denn man hat so ein bisschen das Gefühl, dass zwischen der vorherigen Geschichte von der Berufung des Matthäus und dem Gleichnis von dem Lappen und Weinschlauch ein Szenenwechsel stattfindet. Das hat auch eventuell seinen Sinn, wie wir später feststellen werden. Und jetzt muss ich mich nochmal neu ordnen, hier ist irgendwie nicht so viel Platz. Nun kommen einige Leute auf Jesus zu und fragen ihn zu einem sehr bedeutungsvollen Thema, das Fasten. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war zuallererst: Warum kommen die überhaupt zu Jesus? Was war so besonders an Jesus, dass die Jünger des Johannes und die Pharisäer auf ihn zukommen und ihm diese Frage stellten? Es war ja auch vor allem eine ziemlich vorwurfsvolle Frage. Das Besondere an Jesus war natürlich, das wissen wir, dass er Gottes Sohn war und auch ist und dass er somit auch mit Vollmacht lehrte. Jesus legte Gottes Wort in seiner vollen Reinheit und Klarheit aus. Und weil er Gottes Sohn ist, hat es da auch keinen Spielraum für Interpretation. Jesus ist nämlich Schöpfer der Erde. Er ist Schöpfer dieses Wortes, und in Johannes 1, Vers 1 steht es ja noch eindeutiger: Er war das Wort. Beziehungsweise er ist das Wort. Und Markus 1, Vers 22 sagt, er, also Jesus, lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus redete also nicht nur in Klarheit und hielt den Leuten eine schöne, nette Predigt, die die Egos der Leute streichelte, sondern die Leute, die verstanden ihn auch. Sie verstanden gewissermaßen durch Jesus Gottes Willen. Und das zog Menschen an. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Jesus war die ganze Zeit unterwegs und überall war mächtig viel los. Er erregte Aufsehen. Und das rief natürlich die religiöse Elite auf den Plan. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren damals die sogenannten Faktenchecker und gingen allen Leuten nach, die Aufsehen erregten. Und das war auch verständlich, denn sie waren hoch angesehene Leute. Immerhin waren sie von Gott eingesetzt, den heiligen Dienst der Sühnung der Sünden zu tun. Und das war eine große Verantwortung. Gott hatte sie dafür extra von all den anderen Aufgaben befreit. Das kann man sehr gut im dritten Mose, glaube ich, war's, nachlesen. Gott hatte dafür gesorgt, dass die Pharisäer ihr ganzes Tagwerk darauf richten können, um stellvertretend für die anderen die Sachen mit Gott zu regeln. Was da wären, die Sühnung der Sünden, die Opfergaben. Und wer schon mal den dritten Mose gelesen hat, das waren Massen an Tieren, Mehl und Öl, was da in Rauch aufgegangen ist auf dem Altar. Das übrige Volk Israel hatte also für die Priester zu sorgen, damit auch sie satt wären. Und wir sehen, dass die Aufgaben der Priester und Pharisäer durchaus sehr wichtig waren. Und nicht nur die Aufgaben, die Pharisäer und Schriftgelehrten spielten selbst natürlich auch eine wichtige Rolle. Sie waren wichtig, wenn nicht sogar lebenswichtig für das Volk Israel. Und sie standen dadurch natürlich auch in gewisser Weise im Mittelpunkt. Das Problem war aber zu der Zeit mittlerweile, dass sie das häufig auch genau wussten. Sie waren über diesen Dienst hochnäsig geworden und es stand nur ihr Ansehen für sie an erster Stelle. Von einer großen Verantwortung vor Gott waren sie in eine große, selbstgerechte und egozentrische Heuchelei hinabgesunken. Und deshalb war das einer der Gründe, warum sie bei großen Volksaufläufen, wo noch jemand etwas mit Vollmacht lehrte, sofort anwesend waren. Ich weiß jetzt nicht, euch wird es aufgefallen sein, aber die Pharisäer sind nicht die einzigen, die Jesus fragen. Eigentlich ist sogar der Evangelist Lukas der Einzige, der im Lukas-Evangelium speziell schreibt, dass es Pharisäer waren, die Jesus fragten. In unserem Text steht, es waren ebenso die Jünger des Johannes. Und das macht was deutlich. Ja, viele Pharisäer waren egozentrische Heuchler. Und ja, mit Sicherheit gefiel das den Leuten vielleicht auch, dass die Pharisäer endlich mal ein bisschen Feuer kriegen und dass jemand offen ansprach, dass sie zu selbstherrlich sind. Aber trotzdem hatten auch die Pharisäer eine wichtige Aufgabe. Sie mussten eben solche Lehrer, wie Jesus es war, prüfen. Gerade wenn dieser Lehrer, die Lehre des Wortes Gottes auslegte. Es war eben das auch ihr Ansinn und eben auch das Ansinn der nicht ganz so bedeutsamen oder hochangestellten Jünger des Johannes, Jesus zu prüfen. Und da müssen wir sagen, das war gut. Das mussten die machen. Und sie stechen jetzt ein sehr grundlegendes Thema an. Ich lese nochmal Vers 14. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel? Deine Jünger aber fasten nicht. Ist euch aufgefallen, wie die diese Frage stellen? Sie fragen nicht, Meister Jesus, wir haben da mal eine Frage, wie siehst du das, wie legst du das aus oder wie verstehst du diese Stelle? Stattdessen fragen sie, wie kann es sein, dass deine Jünger nicht fasten? Sie machen Jesus einen Vorwurf, warum seine Jünger die Gebote nicht einhalten. Und somit müssen wir feststellen, dass das keine Wissensfrage ist, sondern es ist eine Frage nach dem Recht. Mit welchem Recht machen die das, während wir uns hier abmühen? Und diese Frage stellen sie tatsächlich zu Recht. Denn es muss geklärt sein, wie das Handeln der Jünger, also das Nichtfasten, mit der Lehre Jesu vom Gesetz und der Propheten zusammenpasst. Auch uns muss heute klar sein, warum der Gott des Alten Testaments immer noch derselbe ist, wie Jesus, der Gott des Neuen Testaments. Sprich, wie diese teilweise gegensätzlich scheinenden Lehren zusammenpassen. Das muss uns klar sein. Wir sehen also, dass es in erster Linie um die Autorität Jesu geht. Welchen Stellenwert er einnimmt. Bist du, Jesus, denn etwas Besseres, dass deine Jünger nicht fasten müssen? Und das Fasten, das rückt da beinahe in den Hintergrund. Es ist quasi Mittel zum Zweck. Die Pharisäer und die Jünger des Johannes nutzen sozusagen das Fasten, um Jesus durch die Blume zu fragen, welches Recht und welche Autorität er hat. Und wir werden sehen, dass Jesus antwortet und den Jüngern ganz geschickt auch durch die Blume, aber doch sehr eindeutig seine Autorität verdeutlicht, indem er aber trotzdem auf das Fasten eingeht. Und dieser Satz war jetzt so verschachtelt, aber ihr werdet sehen, dass die Antwort Jesu genauso genial ist, wie der Satz verschachtelt war. Bevor wir aber auf Jesu Antwort eingehen, müssen wir uns das Fasten in der damaligen Zeit anschauen. Denn damals hatte es eine ganz andere Bedeutung als heute. Es gab damals ganz unterschiedliche Anlässe zum Fasten. Da gab es zum Beispiel, ich habe ein paar rausgeschrieben, das Fasten zum Klagegebet. Es gab das Fasten, um Gott die Not darzustellen. Fasten für Sündenbekenntnis. Das Fasten als Mahnung zur Umkehr. Und, da habe ich auch die Bibelstelle dazu, das Fasten in Kriegsnot. Das steht, findet man in Richter 20, Vers 25 und 26. Ich sage nochmal, Fasten in Kriegsnot. Da zogen die Benjaminiter wieder aus Gibea heraus, ihnen entgegen am zweiten Tag und streckten von den Söhnen Israels weitere 18.000 Mann zu Boden, die alle das Schwert zogen. Da zogen alle Söhne Israels und alles Volk hinauf und kamen nach Bethel. Und sie weinten und blieben dort vor dem Herrn und fasteten an jenem Tag bis zum Abend und opferten Brandopfer und Friedensopfer vor dem Herrn. Das sind ziemlich viele Anlässe, warum man fasten könnte. Und zwangsläufig stellt sich die Frage, wozu? Wozu war das gut und was sollte es bewirken? Die Jünger des Johannes und auch die Pharisäer halten es den Jüngern Jesu, beziehungsweise eigentlich Jesus selbst, ja vor. Welche Bedeutung hatte das Fasten auch nach dem Gesetz und den Propheten? So wie die Jünger des Johannes und die Pharisäer drauf pochen, scheint es ja vorgeschrieben zu sein. War das denn so? Und dazu müssen wir wieder in das Alte Testament schauen. 3. Mose 16, Vers 29 bis 34. 3. Mose 16, 29 bis 34. Da sagt Gott zum Volk Israel: Und das soll eine ewig gültige Ordnung für euch sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun, weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte weilt. Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Darum soll es euch ein Sabbat der Ruhe sein und ihr sollt eure Seelen demütigen. Das soll eine ewige Ordnung sein. Und die Sühnung soll ein Priester vollziehen, den man gesalbt und dessen Hand man gefüllt hat, damit er anstelle seines Vaters als Priester dient. Und er soll die leinenen Kleider anziehen, die heiligen Kleider. Und er soll Sühnung erwirken für das Allerheiligste und die Stiftshütte und für den Altar soll er Sühnung tun. Auch für die Priester und für die ganze Volksgemeinde soll er Sühnung erwirken. Das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr für die Kinder Israels einmal im Jahr Sühnung erwirkt, wegen aller ihrer Sünden. Und man machte es so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Jetzt könnte man natürlich fragen, wo steht denn hier was zum Fasten? Ist ein bisschen versteckt. Im Vers 31 steht unter anderem, es steht nochmal, ich habe es gerade gelesen, im anderen Vers nochmal, und ihr sollt eure Seelen demütigen. Dieser Akt der Selbstverleugnung bezog sich wahrscheinlich auf die Nahrung, wodurch der große Versöhnungstag zum einzigen Tag des jüdischen Kalenderjahres wurde, an dem Israel fasten musste. Wir sehen also, dass es schon Vorschrift war. Die Jünger des Johannes aber trotzdem mit ihrem Vorwurf nur halb recht hatten. Denn es war nur einmal vorgeschrieben, nämlich an diesem ersten Tag des siebten Monats, um die Sühnung der Sünden zu erwirken. Alles andere war nicht verboten, aber es war ausschließlich freiwillig, mit besonderem Zweck. Bleibt trotzdem die Frage, wozu das Ganze? Und die Antwort war oder ist, um sich besser zu konzentrieren. Das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch, denn wie soll man sich konzentrieren, wenn man Hunger hat? Wenn ich Hunger habe, dann kreisen sich meine Gedanken nur ums Essen. Da ist nichts mit Konzentration. Aber man muss sich einfach mal vor Augen führen, was es damals für das Volk Israel bedeutete zu essen. Man muss erst mal ein Tier ausfindig machen. Das kann sein, dass man es jagt oder dass man es aus der Herde raussucht und einfangen muss. Dann muss das Vieh geschlachtet werden, während Mama und die Kinder Kartoffeln schälen und die Lammjusttüte von Knorr aus dem Keller geholt wird und Holz gesammelt wird, um das alles heiß zuzubereiten. Essen bedeutete ein Gerenne den halben Tag, sodass man den Kopf voll hatte und es mit der Konzentration erst recht vorbei war. Wenn man aber den Tag vorher genug gegessen hatte, um über den nächsten Tag zu kommen, dann hatte man Zeit und Ruhe. Und das ist möglich. Man hatte wie eine Art Sonntag, um sich auf das zu konzentrieren, was dran war. Es steht sogar im 3. Mose, das soll euch ein Sabbat sein. Und dieses Konzentrieren, das war für den Versöhnungstag wichtig. Da sollten nämlich die ganzen Sünden des ganzen Volkes an diesem einen Tag gesühnt werden. Es ging hier nicht um irgendeinen Larifari-Mist, den man typisch feiertagsmäßig mal eben mitnimmt, sondern es geht um die Sühnung der Sünden vor dem heiligen und lebendigen Gott. Die Sünden, die uns von ihm trennen. Die Sünden, die uns alle sofort auf der Stelle verdammen müssten und uns von seinem Angesicht oder seiner Gegenwart fortschmeißen müsste. Hinein in die dunkelste, tiefste Verlorenheit. Gott schenkt also seinem Volk die Möglichkeit, einen Tag, an dem die Sünde vergessen wird, ins tiefste Meer geworfen wird und das Einzige, was Gott hier verlangt, ist, dass sich sein Volk konzentriert, damit es das Ganze eben nicht auf die leichte Schulter nimmt. Und damit das funktioniert, sagt Gott gleich dazu, demütigt eure Seelen. Esst mal den einen Tag nichts und konzentriert euch auf dieses große Ereignis der Sühnung der Sünden. Achtung, welches aus Gnaden geschieht. Jawohl, aus Gnaden. Gott hatte das nämlich lange nicht nötig, aber er gibt dieses Angebot aus seiner unendlichen Liebe. Und das war der Sinn des Fastens. Wer darüber hinaus noch fasten wollte, der durfte das gerne machen, freiwillig. Wieder mit dem Sinn, sich besser konzentrieren zu können, beispielsweise bei einer Buße oder einem dringenden Gebet oder den Anlässen, die ich vorhin genannt habe. Und ich kann zwar dabei nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber das soll wohl auch heute noch funktionieren. Ich habe gehört von mal in irgendeiner Predigt, dass ein Prediger erzählt hat von einem Pärchen, wo der Mann wissen wollte, soll ich mich verloben, soll ich sie heiraten? Und dann hat er sich 2 Tage hingesetzt, hat gefastet. So wie es aussieht, so wie ich es in Erinnerung habe, haben die geheiratet, also es muss geholfen haben. Wichtig ist aber, dass das Ganze freiwillig geschehen soll. Was trinken. Wir haben uns jetzt also angeschaut, was es mit dem Fasten auf sich hatte und wollen jetzt langsam aber sicher zu Vers 15 gehen. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, Jesu Antwort und Vorgehen in dieser Situation ist genauso brillant wie durchschauend. Durchschauend im Sinne von, er durchschaut seine Fragesteller. Vers 15. Und Jesus sprach zu ihnen: Können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und dann werden sie fasten. Die Jünger des Johannes und damit auch die Pharisäer, die wissen genau, wer der Bräutigam ist. Und sie wissen auch, warum Jesus alles Recht hat, sich mit einem Bräutigam zu vergleichen. Warum? Weil sie ganz einfach geahnt haben müssen, dass Jesus mehr als ein Mensch ist. Kurz vorher war die Bergpredigt, die uns deutlich zeigt, dass es nicht um die Gesetze geht, darin, sondern um den Bergprediger selbst, um Jesus. Sie sahen die Wunder, die Jesus tat, und sie hatten ja auch jede Menge Zeugen. Also die Wunder waren nicht irgendein Hirngespinst. Und damit verbunden kannten sie sich ja auch in der Schrift aus. Und da lesen wir in Jesaja 35, Vers 5 und 6. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Und vielleicht genau aus diesem Grund stellen sie von vornherein die Frage so. Und das ist mir erst in der Vorbereitung mittendrin aufgefallen, denn man überliest das auch ziemlich schnell. Sie fragen nicht, warum fasten wir und die Pharisäer so viel, du und deine Jünger aber fasten nicht. Das fragten sie eben nicht, sondern sie fragen, warum fasten deine Jünger nicht. Sie sprechen Jesus also nicht direkt an. Ich weiß nicht, ob es das damals vielleicht auch die Art war, dass man so das Verhalten der Anhänger des Lehrers irgendwie dann auf den Lehrer zurückführt, weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit war die Frage absichtlich auch so gestellt. Und es gefiel ihnen nicht, dass da einer war, der über ihrer Selbstgerechtigkeit stand und das auch noch so souverän. Halten wir uns jetzt also nochmal vor Augen, wie die Pharisäer und die Jünger des Johannes auf Jesus zukommen, ahnend, wer er sei. Sie fragten ihn nach seiner Autorität, nach seinem Stellenwert. Und die Antwort Jesu, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, die ist genial. Vers 15 bis 17. Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten. Niemand aber setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn der Flicken reißt von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Das ist die Antwort Jesu und die kann man gut in drei Punkte unterteilen. Jesus schlägt mit seiner Antwort gewissermaßen drei Fliegen mit einer Klappe und macht seinen Herausforderern drei Sachen ganz knapp, aber doch souverän deutlich. Die erste Sache, Jesus bezeugt seine Autorität und Stellung als Gottes Sohn. Er spricht das Fasten an, wenn der Bräutigam weg ist. Dass er den Bräutigam darstellt, das ist ja klar, das geht auch hervor, das haben wir gesehen. Aber was hat es damit auf sich, dass seine Jünger nicht fasten, wenn er da ist? Und was haben die Tage auf sich, an denen Jesus weg sein wird? Was sind das für Tage? Eigentlich ist es relativ einfach. Solange Jesus als Bräutigam unter ihnen ist, haben sie keinen Grund zu fasten. Warum auch? Jesus ist der Christus, der Messias. Und das ist Grund zur Freude, nicht zur Trauer, wie Jesus selber sagt. Und indem Jesus das sagt, stellt er sich über das Fasten und sogar über das Fastengebot. Und damit knallt Jesus im übertragenen Sinn den Pharisäern und Jüngern ihre Antwort hin. Mit welchem Recht machen deine Jünger das? Mit dem Recht, was ich habe, als Gottes Sohn. Was aber sind die Tage, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird? Damit gehen wir auch schon über zum zweiten Teil von Jesu geniale Antwort. Er beruhigt seine Herausforderer erstmal. Zweitens, er beruhigt seine Herausforderer. Die Jünger des Johannes und die Pharisäer kommen ja schon ziemlich aufgebracht zu Jesus. Warum fasten deine Jünger nicht? Jesus sagt als erstes zwar, weil ich Gottes Sohn bin, beziehungsweise der Bräutigam, aber gleich im nächsten Moment beschwichtigt er sie und sagt, wartet ab, die werden schon noch fasten. Dann, wenn ich nicht mehr da bin, ja eigentlich, wenn ich von ihnen genommen sein werde. Es wirkt fast so, als würde Jesus etwas deeskalierend versuchen, Ruhe reinzubekommen. Aber ich denke, der wahre Grund wird trotzdem ein anderer sein. Jesus lenkt hier den Fokus auf die Hochzeitsgäste. Und ich habe mal geschaut, was im Griechischen steht dazu, beziehungsweise halt, was es bedeutet zum Begriff Hochzeitsgäste. Im Griechischen steht da Nymphon. Und das ist wörtlich eigentlich Söhne des Brautgemachs. Also bedeutet Söhne des Brautgemachs. Womit letztendlich der dem Bräutigam am nächsten stehende und unentbehrliche Teil der Hochzeitsgäste gemeint ist. Also die Leute, ohne die man in der Hochzeit eigentlich nicht feiern braucht. Familie oder ja, was auch immer. Und diese Söhne des Brautgemachs, das ist wiederum ein Ausdruck für den Herrschaftsbereich, in dem sich jemand befindet. Solche sind also die Jünger für Jesus, also seine Jünger. Sie sind in seinem Herrschaftsbereich. Und über die sagt Jesus, dass sie fasten werden, wenn er weg ist. So, und jetzt möchte ich auf die Frage eingehen, welche Tage das sein werden. Im Prinzip kommen da ja nur zwei Möglichkeiten in Frage. Das wäre, die eine Möglichkeit wäre nach der Kreuzigung zwischen Tod und Auferstehung und die zweite Möglichkeit nach seiner Himmelfahrt. Und auch wenn das so endgültig und ewig klingt, wenn Jesus sagt, dass Tage kommen werden, wo er weg ist, denke ich trotzdem, dass mit diesen Tagen die drei Tage zwischen Kreuzigung und Auferstehung gemeint sind. Man bedenke einmal, was die drei Tage für Jesus bedeutet haben müssen. Erst steigt er aus dem Himmel auf unsere Erde und dann begibt er sich freiwillig für drei Tage in die ewige und brutale Gottverlassenheit, um den Teufel zu besiegen. Ich bin mir sicher, für Jesus war das eine halbe Ewigkeit. Und wisst ihr, was das bedeutet? Jesus kündigt schon hier an der Stelle an, dass er sterben wird. Ja, dass er von ihm fortgerissen wird. Und genau dann werden seine Jünger, seine Hochzeitsgäste, also seine Söhne in seinem Herrschaftsbereich, fasten. Wenn wir uns jetzt also nochmal erinnern an die Anlässe fürs Fasten, dann klingt das auch recht logisch, dass die Jünger das dann machen. Die Anlässe waren ja Klagegebet, Darstellung der Not und so weiter. Aber eigentlich ist die Sache viel größer. Während die Jünger dann nämlich fasten werden, erfüllt Jesus als hoher Priester, wie er im Hebräerbrief auch genannt wird, genau das, was im 3. Mose 16 steht, was wir vorhin gelesen haben. Jesus erwirkt ein für alle Mal, ja, die Sühnung der Sünden. Die Jünger fasten also freiwillig, zu einem Zeitpunkt, an dem Jesus das macht, wo den Israeliten ursprünglich geboten war, zu fasten, wo sie es machen mussten. Was macht das deutlich? Dieses Gebot fürs Fasten, das wird aufgehoben werden. Fasten an sich wird natürlich nicht verboten, wir dürfen das ja heute auch noch machen. Aber dieses vorgeschriebene Datum am ersten Tag des 7. Monats, diesen Tag, den wird es nicht mehr geben, da Jesus alles bezahlt hat. Und das sagt Jesus zwar in Ansätzen, aber er sagt es den Jüngern des Johannes und den Pharisäern, damit sie sich dann später auch mal dran erinnern können. Während die Jünger Jesu später also gerade mal freiwillig fasten können, muss Jesus sich um unser Hauptproblem kümmern. Er muss die Sühnung unserer Schuld erwirken. Oder anders formuliert, Jesus muss alles machen, während wir gerade mal fasten, wenn wir wollen. Und das ist Gottes Prinzip. Wie Johannes es ja selbst gesagt hat, dem die Jünger des Johannes ja nachgefolgt sind, er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Gott muss unser Problem lösen. Wir können nur daneben stehen, vielleicht freiwillig fasten und auf Gottes Erbarmen hoffen. Und das führt uns zur nächsten Frage. Wer gehört alles zu den Hochzeitsgästen? Ja, die Hochzeitsgäste waren es ja, die fasten, wenn Jesus nicht mehr da ist. Wer sind also diese Hochzeitsgäste? Sind es vielleicht diejenigen, die sich anständig verhalten und keinem Menschen was Böses wollen, vermeintlich? Nein. Denn wenn wir uns den Sauerhaufen von Jüngern mal anschauen, die laut Jesus ja in seinem Herrschaftsbereich sind, dann merken wir schnell, dass es das nicht sein kann. Als Beispiel habe ich die zwei Jünger genommen, Judas Ischariot, der war ein Verbrecher bis zum Schluss. Und auch bei Petrus, bei der Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane, hat er ja dem Malchus das Ohr abgehauen. Das waren keine anständigen Leute. Und somit muss auch unsere Hoffnung verschwinden, wenn wir insgeheim denken, dass wir vor Gott gut dastehen. auch wenn wir jetzt vielleicht keine Verbrecher sind oder Leuten die Ohren abhauen. Aber wir brauchen nicht denken, dass wir vor Gott besser dastehen, wenn wir uns in der Gemeinde einbringen oder Geld spenden. So wichtig das trotzdem ist. Aber das lässt uns nicht besser vor Gott dastehen. Wenn wir gute Werke tun, dann sind die vor Gott höchstens unvollkommen. Allerhöchstens unvollkommen. Das macht uns also nicht zu Hochzeitsgästen des Bräutigams. Oder anders formuliert, das macht uns noch lange nicht zu Kindern Gottes. Sind es dann aber diejenigen, die versuchen auf Krampf alle Gebote des Gesetzes einzuhalten, um dann gerecht vor Gott dazustehen? Nein, die auch nicht. Wenn es nämlich so wäre, dann würden ja gerade die Jünger des Johannes und die Pharisäer dazugehören und nicht die Jünger Jesu. Jesus sagt ihnen aber deutlich, dass sie, also die Jünger des Johannes und die Pharisäer, trotz des vielen Fastens nicht dazugehören. Aber warum denn nicht? Deshalb, weil das Fasten der Jünger des Johannes und der Pharisäer auf das Erwirken der Sühnung abzielte. So nach dem Motto, je mehr wir fasten, desto mehr Sühnung bekommen wir. Könnt ihr euch jetzt an 3. Mose 16 erinnern? Da stand, oder steht immer noch, in Vers 30, denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Gott sagte, dass das eine Opfer an dem Tag, wo ihr fasten sollt, um euch zu konzentrieren, dass das eine Opfer reicht für alle Sünden. Und was haben unsere Fragesteller draus gemacht? Die haben eine Werkegerechtigkeit draus gemacht. Eine Gerechtigkeit, wo der fehlbare Mensch der Handelnde ist. Sie sagen, ja Gott, das ist gut, dass du uns die Sünden vergibst. Und dass es auch so eine Möglichkeit besteht, aber es reicht leider nicht. Wir fasten noch ein wenig, in Klammern ein viel, damit du uns dann noch mehr vergibst. Sie wollen in gewissem Sinn ein Handel mit Gott. Frei nach dem Motto, ich verzichte auf, dafür gibst du mir. Damit stehen sie aber nicht gerechter vor Gott da. Im Gegenteil. Eigentlich spotten sie ihm damit ins Angesicht, wenn sie meinen, Gottes vollkommenes Werk reiche nicht. Ja, wer gehört denn aber dann zu den Hochzeitsgästen? Es sind Sünder. Sünder, die wissen und erkannt haben, dass sie Sünder sind. Es sind Sünder, die verstanden haben, dass sie nicht durch das Gesetz oder das Einhalten des Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. Die also verstanden haben, dass das Gesetz nur ein Spiegel ist, den Gott uns vorhält, um uns zu zeigen, wie verloren und gleichzeitig wie abhängig wir von ihm sind. Und eigentlich steht es auch in dem Abschnitt vor unserem Text in Matthäus Kapitel 10, Verse 12 und 13. Da steht, Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das sind die letzten Verse übrigens vor unserem Text. Und ich sagte am Anfang, dass so zwischen diesen beiden Abschnitten wie ein Szenenwechsel ist. Also ohne dieses, als Jesus von da weiterging oder er stieg in das Boot oder was auch immer. Und trotzdem hat man den Eindruck, es ist an einer anderen Stelle, es ist eine neue Geschichte. Also fliegender Szenenwechsel. Und ich denke, der Sinn ist ganz einfach. Die Jünger des Johannes und die Pharisäer sind im Paradebeispiel dafür, was es heißt, dass Jesus für Kranke und nicht für vermeintlich Starke gekommen ist. Also das, was genau hier steht, damit leitet er die Geschichte, die wir hier dran haben, ein. Und es ist genau das, was Jesus gerade gesagt hat. Die Jünger Jesu hatten erkannt, wer Jesus ist. Sie hatten noch lange nicht alles verstanden, aber sie wussten, dass sie Jesus brauchten. An einer Stelle im Johannes sagte Jesus, nachdem viele seiner Nachfolger ihn verlassen hatten, zu seinen Jüngern, wollt er nicht auch noch gehen? Und da antwortete Petrus ihm, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Oder du hast Worte der Wahrheit. Wir haben jetzt noch zwei Verse Und das geht dann ein bisschen schneller, verspreche ich euch. Und diese zwei Verse lese ich gleich nochmal, die sind dann der dritte Teil dieser brillanten Antwort von Jesu. Vers 16 und 17. Niemand aber setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn der Flicken reißt von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Diese beiden Vergleiche waren in meiner Vorbereitungszeit eine meiner größten Herausforderungen. Was ist denn hier mit dem Kleid und dem Schlauch gemeint? Mit dem Alten und dem Neuen? Für was steht das? Und ich bin schlussendlich zu zwei Ergebnissen gekommen. Zwei Ergebnisse, die aber unbedingt zusammengehören, die man eigentlich nicht trennen kann. Das Kleid und der Weinschlauch stehen zum einen für den alten und neuen Bund und zum anderen für den alten und neuen Menschen. Was hatte es denn mit dem alten Bund auf sich? Es ging immer und überall um die Stellung des Menschen vor Gott. Die Stellung, die uns trennt von ihm, weil wir verlorene Sünder sind. Und auch im alten Bund ging es darum, diese Sünde zu sühnen. 3. Mose 16. Und wir hatten das jetzt heute am Beispiel vom Fasten. Es gehörte aber ja auch noch anderes dazu. Da gab es bestimmte Feste, die gefeiert werden sollten, Speisen und Getränke, die verboten waren oder eben die genannten Opfer, die gebracht werden mussten. Und alles diente zur Sühnung der Sünde. Und das war eigentlich eine großartige Sache, denn kein anderes Volk auf der Welt hatte damals die Gewissheit von ihren Götzen, ob es reicht. Die Israeliten hatten das. Logisch, die hatten ja auch einen lebendigen Gott. Jedoch hatte der alte Bund eine Schwachstelle. Schwachstelle nicht in dem Sinn, dass Gott einen Fehler gemacht hat, das sei ferne. Vielmehr war es eine Sollbruchstelle. Der alte Bund war darauf ausgelegt, dass der unvollkommene Mensch diese Opfergaben darbringt. Und wenn man in das Alte Testament schaut, dann sieht man auch, dass die Priester erst einmal für sich und ihre Familien Sühnung erwirken sollten. Das hatten wir auch vorhin im 3. Mose gelesen, bevor sie das für das Volk Israel machen. Und was das zu opfern war, nur für die Priester, das war eine ganze Menge. War nicht wenig. Die also Opfer darbrachten, die waren kein feuchten Kehricht besser als die größten Halunken. Und genau das war die Sollbruchstelle im alten Bund. Dadurch, dass es stinknormale Menschen waren, schlich es sich ein, dass es zu einer Werkegerechtigkeit kam. Es verleitete regelrecht dazu. Man kann doch die ein oder andere Sünde tun, dann opfert oder fastet man halt mehr. Und man kann den Menschen das auch gar nicht verübeln. Denn der normale Mensch, das heißt du und ich, wir alle, wir sind halt so ausgelegt. Jesus sagt das sogar in unserer Geschichte, nicht direkt hier im Matthäus-Evangelium, sondern im Lukas-Evangelium. Da steht die gleiche Geschichte im Kapitel 5. Und da im Vers 39 lesen wir, ich lese mal Vers 38 mit, sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Und niemand, der Alten trinkt, will sogleich Neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Der Mensch, der will etwas machen. Er will sich abrackern und er will sich die Gerechtigkeit vor Gott erarbeiten. Nur, dass das eben zum Scheitern verurteilt ist. Und deswegen kommt Jesus und erklärt den Jüngern des Johannes und den Pharisäern, dass sie die Sache völlig falsch verstanden haben. Der ursprüngliche Sinn sollte eine Hilfe sein, damit sie sich einzig und allein auf ihr Hauptproblem konzentrieren können, die Sünde. Eure modrigen, verschlissenen Kleider der selbstgerechten Werkgerechtigkeit werden auch nicht durch eure unvollkommenen guten Werkeflicken besser. Ja, der Riss zwischen Gott und euch wird nur umso schlimmer, je mehr ihr denkt, dass ihr Gottes Erwirken der Sühnung vervollständigen müsstet. Was ihr braucht, ist ein neues Kleid. Euer ganzer alter Mensch, der muss neu gemacht werden. Diese ganze neue Gesinnung, eure Gesinnung muss neu ausgerichtet werden. Ihr braucht einen komplett neuen Bund. Und den läutet Jesus jetzt mit diesen Gleichnissen ein. Dieser neue Bund, der ebenfalls unser Hauptproblem löst, nämlich die Sühnung der Sünde, aber eben dies nicht durch Fasten, durch gute Werke oder durch Opfergaben. Nein, dieser neue Bund, der löst das Problem der Sünde durch den Tod des einen, durch das sündlose Opfer, welches vollkommen und gut war. Dieser neue Bund geschieht einzig und allein aus Gnade, weil Gott seinen Sohn in unsere Welt gesandt hat, um unsere Last der Schuld am Kreuz zu tragen, damit wir nicht mehr fasten müssen oder Opfer darbringen müssen oder damit wir weiterhin verleitet werden zu einer Werkegerechtigkeit, die den Riss zwischen Gott und uns nur vergrößert. Gott schenkt uns den neuen Bund. Er schenkt uns seinen Sohn, Jesus, damit er uns neu machen kann. Und das aus Liebe, damit wir es noch leichter haben, zu ihm zu kommen. Die Jünger des Johannes und die Pharisäer haben das damals vielleicht noch nicht ganz verstanden, da Jesus ja noch bei ihnen war und es war auch alles neu und frisch. Aber Jesus hat sie an der Stelle schon vorbereitet, dass sie es dann später verstehen können. Und auch seinen eigenen Jüngern sagte er das. Sie hörten doch die Diskussion die ganze Zeit mit. Und das war gewollt so. Wir haben am Anfang gesehen, dass Jesus immer von da weiterging und dass er alle Städte und Dörfer durchzog, um seine Jünger dann später in Kapitel 10 erstmals auszusenden. Das heißt, alles, was die Jünger Jesu bis dahin mitbekommen haben, und dazu gehört ja auch unsere Geschichte mit diesen Gleichnissen, das waren die Basics. Das waren die Grundlagen, die sie wissen mussten. Es war die wunderbare Schule Jesu, in der sie waren und in der Jesus auch uns alle haben will und die uns sagt, dass wir voll und ganz abhängig von ihm sind, von Jesus und seiner Gnade. Ich möchte schließen mit zwei Strophen aus einem Lied von Gottfried Woltersdorf. Der schrieb im 18. Jahrhundert das Lied »Die Handschrift ist zerrissen«. Und diesem Woltersdorf merkt man an, wie geborgen er sich in Gott weiß, da Gott eben diese Wahrheiten und diese Grundlagen aufgeschlossen hat. Da heißt es, die Handschrift ist zerrissen, die Zahlung ist vollbracht. Er hat mich's lassen wissen, dass er mich freigemacht. Er, der versank im bitteren Tod und der für meine Seele sich selbst zum Opfer bot. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürge kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäublein fehlt. Amen. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass das wahr ist. Danke, dass du für uns auf diese Welt gekommen bist, in diese dreckige Welt und dass du diesen Weg ans Kreuz gegangen bist und für unsere Sünden bezahlt hast. Danke, dass du das einzig vollkommene Opfer warst und dass du es uns damit so leicht machst, dass wir das nur noch annehmen und glauben dürfen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns diesen Glauben immer wieder jeden Tag aufs Neue schenkst, dass wir nicht verleitet werden in ein Denken, wo wir selber die Handelnden sind, wo wir selber denken, wir können besser vor dir dastehen, weil wir irgendwas machen. Ich möchte dich bitten, dass du uns da bewahrst und dass du uns immer wieder neu aufschließt, was für eine Gnade es ist, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass wir das vor allem auch verstehen und glauben dürfen. Und so möchte ich bitten für jeden Einzelnen hier, dass du ihm das aufschließt und dass du ihm das wieder ganz neu groß machst, auch an diesem Gleichnis. Und ich möchte dich bitten, dass du auch diesen restlichen Abend mitten unter uns bist und dass du uns behütest und auch die neue Woche segnest. Und ich möchte dir danken, dass wir gestern eine Hochzeit feiern durften, dass Joni und Hanna gemeinsam die Ehe starten konnten. Und ich möchte dich bitten, dass du die beiden segnest und dass du in ihrer Ehe der Mittelpunkt bist. Amen.